So, ich möchte noch kurz beten für die Predigt, dass Gott seine Worte spricht. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich, wir danken dir für diesen Sonntag. Danke, dass du zu uns reden willst und kannst, und ich bete, dass du jetzt mich verwendest, dass ich das sage, was dir im Herzen ist und was die Zuhörer brauchen. Dafür bitte ich dich jetzt, Vater, in Jesu Namen, und danke dir für deine Treue. So, das Thema, ich habe es genannt heute, der Gott, der Tote auferweckt. Und das geht es heute. In Schriftstelle ist Johannes 11. Johannes 11, Verse 43 bis 57. Letzte Woche haben wir die Geschichte gehört von Lazarus, wie er gestorben ist und dann zu Jesus erst unter Anführungszeichen verspätet oder für Menschen vermeintlich verspätet kommt. Und dann gibt es einen Austausch zwischen Martha und Maria und Jesus. Und jetzt geht es dann weiter mit eben Vers 43. Ich lese jetzt einmal diese Verse durch. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohenpriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim, und dort verweilte er mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passa der Juden, und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, um sich zu reinigen. Sie suchten nun Jesus und sprachen, als sie im Tempel standen, untereinander: Was meint ihr? Wird er nicht zu diesem Fest kommen? Es hatten aber die Hohenpriester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen. So, das war die Schriftstelle. Wie es gelesen habe, dachte ich, ja, spannend, da eine Predigt draus zu machen. Aber Gott hat was zu sagen. Was sehen wir in dem Text? In dem Text sehen wir, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Oder Gott durch Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Es ist das letzte große Wunder, das Jesus tut, vor seiner Kreuzigung. Und man muss bedenken, dieser Lazarus war wirklich 4 Tage tot. Und das bedeutet, vor allem in diesen Klimaten, das ist ja nicht am Nordpol, wo es extrem kalt ist, der hat begonnen zu verwesen. Immer die Woche im Internet mal angeschaut, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Ja? Also welche Prozesse dann beginnen, Abbauprozesse eingeleitet werden, ja? Sei es pilzlicher Art oder dass da Gärungen entstehen und der Mensch beginnt sich ziemlich schnell zu zersetzen. Ja? Und das führt zu Gasbildung. Und die Gase stinken erbärmlich. Und so war es, was Maria oder Martha, die gesagt hat, er stinkt schon. Hey, jetzt ist spät. Er stinkt schon. wenn du da gewesen wärst, gleich danach, dann hättest du ihn noch auferwecken können, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es spät. Es ist spät. Was hat Jesus darauf gesagt? Er hat gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hey, für Gott ist nie und keine Situation zu spät. Keine Situation zu spät. Was lesen wir noch in der Bibel? Wir lesen, dass Gott die Toten auferwecken wird. Die, die jetzt schon wieder zu Staub geworden sind, die wird er auch wieder auferwecken. Also ist ja das noch was Leichteres sogar. Gott ist im Totenauferweckungsgeschäft tätig. Das ist sein Ort. Er weckt Tote vom Leben auf. So ist er. Er bringt Leben und nicht Tod. Tod bringt der Teufel. Gott bringt Leben. Das ist ganz einfach. Gott bringt Leben. Tod kommt vom Teufel. Und Jesus, und Gott macht es durch Jesus. Interessant, dass Jesus gebetet hat zum Vater. Ja? Er hat es nicht einfach so aus sich gemacht. Ich kommandiere und es passiert. Sondern er hat gebetet zum Vater zuerst. Und dann hat er gesprochen. Und hat gesagt, jetzt komm heraus. Und dann ist er gekommen. Und was ich so interessant finde, dann, also es steht einfach nur, Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen hätte mit Grabtüchern umwickelt, sein Gesicht mit Schweißtüchern gebunden. Und was ist die Folge? Viele nun von den Juden, die glaubten an ihn. Und andere sind zu den Pharisäern gegangen. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, hey, man muss ein bisschen stehen bleiben und nachdenken, was da passiert ist. Was ist da wirklich passiert? Hey, da ist ein Verwester zum Leben erweckt worden. Hey, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Wie mächtig ist unser Gott, dass der das kann? Der kann das. Dem ist kein Ding unmöglich. Und ich habe mich dann gefragt, hey, warum sind die Leute nicht alle da auf den Boden gefallen und haben ihn angebetet? Von dem steht nichts da. Jetzt sagst du, arg, was der ist, kann. Aber haben sie darüber nachgedacht, einmal, was das bedeutet? Um wen es sich da handelt? Wer Jesus wirklich ist? Welche Macht er hat? Ihr kennt es nicht. Ja, sie glaubt an ihn. Ja, ich glaube schon, du bist das. Wahrscheinlich oder hoffentlich oder was noch alles? Was hätte noch passieren müssen, ja, dass Menschen glauben? Und trotzdem haben nicht alle geglaubt. Org, also wie über das nachgedacht, haben wir gedacht, irgendwie interessant. Ja. Also der kann tun, was er will, und Leute glauben trotzdem nicht. Ja. Oder nicht alle. Ja, was sehen wir noch? Eben, dass manche Menschen zu den Pharisäern gehen und ihnen das kundtun. Was sie die gedacht haben, war interessant. Ja. Auch nicht viel, irgendwie, weil was war die Reaktion? Angst vor den Römern, Angst vor Machtverlust, vor eigenem Machtverlust. Und das haben sie ihre Gedanken gedreht. Ja? Und nicht, hey, mit wem haben wir es da eigentlich wirklich zu tun? Ich meine, an Blinden die Augen öffnen ist arg, aber haben wir noch nicht gesehen. Aber ja, aber im Vergleich das, mit wem haben wir es überhaupt zu tun? Na, das war nicht das Thema. Das Thema war, die Römer werden uns alle umbringen. Und vor dem Angst? Ich habe Angst vor den Römern. Vor Gott haben wir keine Angst. Nein, an den denken wir gar nicht. Aber vor den Römern haben wir Angst. Weil die sehen wir und die können sie umbringen. Wow. Und da gibt es einen, der kann die Toten auferwecken. Schon mal drüber nachgedacht? Ich glaube nicht. Und der Clou ist, jetzt bringen wir ihn um. Aber der Typ kann die Toten auferwecken. Was machen wir? Jetzt bringen wir ihn um. Und was wird dann sein? Nie drüber nachgedacht, scheinbar. Oder? Wo ist Hirn? Echt, ich finde es arg. Wenn man über das nachdenkt, arge Reaktionen. Ja? Menschenfurcht. Keine Gottesfurcht, das ist das Problem. Ey, wenn wir Gottesfurcht haben, ist Menschenfurcht kein Problem. Aber wenn die Menschenfurcht so groß ist, dass wir keine Gottesfurcht mehr haben, dann haben wir ein Problem. Und Gott hilft uns auch aus dem raus. Und was hat die Folge? Der Hohe Rat beschließt, ja, jetzt rüber weg, jetzt muss er weg. Jetzt war es zu viel, jetzt ist es zu viel. Und Jesus hat es gewusst. Jesus hat gewusst, in dem Moment, wie Lazarus da rauskommt, hat er gewusst, so, das ist ein Bild für meine Auferweckung. Aber davor muss ich aufs Kreuz. Das hat er gewusst. Er hat gewusst, jetzt ist es besiegelt. Jetzt ist der Strich gezogen. Jetzt ist fix. Jetzt wird er umgebracht. Das war ihm klar. Und er hat gewusst, das ist ein Bild für seine Auferweckung. Zuerst hat er Lazarus auferweckt, dann wurde er von Gott auferweckt. Und es kommt zum Haftbefehl. Jesus wird gesucht, wanted. Ja, er wird verfolgt. Jeder, der ihn sieht, muss es bekannt geben, damit sie ihn fangen können. Also er war ein Verfolgter. Was können wir aus dieser Schriftstelle lernen? Über Gott, über den Teufel und über uns Menschen. Was können wir lernen aus diesen Schriftstellen? Zuerst einmal, was können wir über Gott lernen? Ich habe es eh schon gesagt, es war lediglich ein Bild für die Auferweckung Jesu Christi, die da passiert ist. Gott hat es wieder angekündigt, er hat immer angekündigt, was er tun wird. Gott ist so fair, er sagt uns immer, was passieren wird vorher. Er sagt es uns immer. Wir brauchen keine Angst haben. Wurscht, was ist. Was passiert in dieser Welt. Er ist in Kontrolle. Und er hat es angekündigt, was passieren wird, dass wir keine Angst haben brauchen. Egal, was passiert. Wir brauchen keine Angst haben, weil Gott mit uns ist. Das, was da passiert ist, diese Totenauferweckung, ist eine eindrückliche Sache gewesen. Ja? Ganz noch nie da gewesen. So. Aber was sagt die Schrift über uns eigentlich? Wie ist es mit Totenauferweckung mit dir und mit mir? Hat das auch mit uns was zu tun? Wurden wir leicht schon mal von den Toten auferweckt? Die Schrift spricht drüber. Ja? Und sie sagt in Epheser 2, Epheser 2, Verse 1 bis 7, das lese ich jetzt euch auch vor. Das sagt über uns, auch euch hat er auferweckt. Ups, hey, nicht nur Lazarus. Ja, Lazarus, natürlich, aber du und ich, geistlich. Als wir zum Glauben kamen, wurden wir auferweckt. Du wurdest auferweckt von den Toten. Bereits geistlich. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Unser altes Leben, unser alter Mensch. Ja? Und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Du hast schon eine Totenauferweckung erlebt, in dir selber, in deinem Herzen. Hey, Totenauferweckung ist nichts, eigentlich nichts Seltenes. Jeder Christ erlebt es. Erlebt es einmal hier und dann noch einmal. Gott ist im Totenauferweckungsgeschäft. Durch Gnade seid ihr errettet. Ihr habt uns mit auferweckt. Schon wieder, da steht es. Ihr habt uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sitzen in der Himmelswelt in Christus Jesus zur Rechten des Vaters. Das ist unsere geistliche Position jetzt. Da sitzt du in Wirklichkeit. Du bist keine arme, kleine, graue Maus auf dieser Welt, die es nur irgendwie schaffen will, da durchzukommen und zum Schluss hoffen, den Himmel kommt. Steht da ganz was anderes. Und ich will dir ermutigen, sieh dich so, wie Gott dich sieht, als in Christus zur Rechten des Vaters sitzend. Halleluja. Ja, damit, warum? Damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Ich habe dann die Stellen angeschaut in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, wo es nur so Totenauferweckungen passiert sind. Und siehe da, man findet sie auch im Alten Testament. Ich will jetzt nur eine kurze Aufzählung geben. Und zwar sieht man es das erste Mal beim Elia, bei dem Propheten Elia, im 1. Könige. Ich sage es nur, dass dort steht. Wenn wir genau wissen, wie gewicht die Stellen später. Der hat den Sohn einer Witwe auferweckt. War der Elia. Der hat einen Toten auferweckt. Dann der Elisa, sein Nachfolger. Da sind zwei Dinge passiert. Er hat auch einen Jüngling auferweckt. Also Gott durch ihn. Ja. Und es war interessant, wie dann der Elisa gestorben war, war er in einem Grab. Und dann sind Räuber gekommen aus einem Nachbarland und dann war gerade das Begräbnis von einem anderen Mann. Und dann ist es so schnell gegangen und dann haben sie den Mann beim Elia ins Grab reingegeben und der ist an seine Gebeine angekommen und der ist lebendig geworden. Das steht in der Bibel. Der hat den Toten berührt, der Tote hat den toten Elisa berührt. Und aufgrund dessen ist er lebendig geworden. Wow. Steht auch drin. Eine Geschichte. Dann haben wir drei Totenauferweckungen, die Jesus getan hat. Das eine war die Tochter des Jairus, ein 12-jähriges Mädel, die hat er auferweckt. Dann den Jüngling einer Witwe. Oft waren es junge Leute. Bei Jungen ist das öfters aufgetreten. Dann der Lazarus. Ich schätze, der war in etwa so alt wie Jesus. Ja. Und dann in der Apostelgeschichte, wieder, sehen wir es auch wieder. Petrus hat die Tabitha auferweckt. Und dann sehen wir noch, der Paulus hat den Eutychus auferweckt. Oder Gott wieder, immer Gott durch die Menschen. Ja, es sind nicht die Menschen, es wirkt immer Gott durch die Menschen, die sich gebrauchen lassen. Und hat den Eutychus, der ist vom Fenster runtergefallen, ja, war tot. Und Paulus geht runter, legt sich drauf, betet über ihn, geht wieder auf, predigt weiter. Und der steht auf und kommt wieder, alles in Ordnung. Ja. Gott kann das. Gott kann das tun. Ja. Und dann lesen wir sogar noch im Hebräerbrief, wo es um den Glauben geht, dass Frauen ihre Männer durch Glauben von den Toten wiedererhalten haben. Steht auch drin. Also Gott ist im Totenauferweckungsgeschäft. Das ist seine DNA. Seine DNA ist Leben. Und nicht tot. Ja, was können wir sehen über Gott? Wir sehen, dass Gott seine Pläne durchführt. Er kommt zur Vollendung seiner Pläne. Auch wenn er Menschen dazu verwendet, die nicht an ihn glauben. Das kann er auch. Gott kann Menschen benutzen, die nicht an ihn glauben, um seine Pläne umzusetzen. Das kann er. Er kann alles beeinflussen, damit es so passiert, wie er das im Endeffekt haben will. Und er ist treu in seinen Verheißungen. Das, was er verheißen hat, das wird eintreten. Das wird eintreten. Was können wir über den Teufel lernen aus der Geschichte? Der Teufel konnte die Auferweckung des Lazarus nicht verhindern. Keine Chance. Keine Chance. Der Teufel kann die Pläne Gottes nicht durchkreuzen. Kann er nicht. Die Macht hat er nicht. Halleluja. Das habe ich schon gesagt, seine Pläne sind immer der Tod. Er kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Gott ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in voller Genüge. Das müssen wir uns immer, immer vor Augen halten. Ja? Gott ist immer da, um uns Leben zu geben. Und eigentlich muss ich sagen, ich finde, der Teufel ist auch nicht hochintelligent. Ist er nicht. Ist er nicht. Weil hätte er das nicht so, also die Menschen waren durch ihn auch motiviert, Jesus umzubringen, einerseits, ja schon. Aber gerade das hat bewirkt, dass Erlösung überhaupt erst möglich ist. Durch den Tod Jesu am Kreuz. Dadurch war es erst möglich, dass wir zu Gott kommen können. Und wäre Jesus nie gekreuzigt worden, wäre das nie möglich gewesen. Es wäre nie möglich gewesen. Der Teufel glaubt, wenn Jesus getötet wird, gehört alles ihm. Fehler. War nicht so. Es war notwendig, um uns Erlösung zu ermöglichen. Und er ist nicht allwissend und er ist gierig und er ist dumm. Und wenn einmal alles vorbei sein wird, werden wir ihn sehen, steht auch in der Schrift, und wir sagen, was? Der hat die ganze Welt verrückt gemacht? Nein, nicht der. Nicht der. So werden wir ihn einmal wahrnehmen. Das steht auch in der Schrift. Was können wir über uns Menschen lernen? Wir neigen zu Menschenfurcht. Das haben wir versucht. Wir neigen dazu, Menschen gefallen zu wollen. Ja? Die Tendenz ist bei uns da. Wir wollen gefallen. Ja? Und Menschen gefallen, da kriegen wir es gleich zurück. Ja? Da kriegen wir so direkte Rückmeldung. Ja? Super gemacht hast du das. Super. Ja? Wir kriegen es von Gott auch. Wir kriegen es ein bisschen anders. Ja? Aber wir neigen dazu. Darum müssen wir aufpassen, dass wir das nicht hineinfallen in diese Falle, immer wieder mal. Ja? Jetzt können wir eigene Schriften überlesen. Ich sitze von religiösen Führern. Das war schon. Und auf jeden Fall, ja, die religiösen Führer haben Angst gehabt vor den Römern. Die waren ihnen wichtig. Kann man sagen, ja, sie wollten das Volk bewahren, ja, kann man ihnen irgendwie, wie soll ich sagen, ja, auch irgendwie gut ansehen, dass wenn sie das wirklich so gemeint haben sollen, ja, Fakt ist, ihnen waren die Menschen wichtiger als wie Gott. Und was können wir da lernen? Wir können daraus lernen, dass Menschen sich nicht so leicht korrigieren lassen. Wollen. Die haben sich nichts sagen lassen wollen, diese Religiösen. Die waren nicht offen dafür. Und so sollen wir nicht sein. Wir sollen offen sein für Korrektur. Wir sollen ein offenes Herz haben, uns von Gott was sagen zu lassen. Ja? Und sagen, hey, pass auf, und das ist immer wieder notwendig, jeder, ich auch, aber du auch. Ja? Wir brauchen das immer wieder, diese Korrektur. Hey, da ein bisschen weiter links am Weg wieder. Und da wieder weiter rechts, dass wir wieder auf den Weg kommen. Das brauchen wir einfach im Leben. Weil das Leben ist voll Ablenkungen und wir brauchen diese Korrekturen. Und wir sollen daraus lernen, dass wir offen bleiben sollen, uns von Gott korrigieren zu lassen. Wie auch immer, ob er das durchs Wort tut oder durch Geschwister oder durch Umstände. Gott will ständig zu uns sprechen und spricht auch zu uns. Und das brauchen wir. Und ja, somit bin ich eigentlich eh schon am Ende und möchte einfach noch beten. Vater im Himmel, möchte ich loben, möchte ich preisen, möchte danken für diese eindrückliche Geschichte von dieser Totenauferweckung des Lazarus, dass du durch Jesus das gewirkt hast und dass Lazarus wirklich schon verwesen war und dass du ihn wiederhergestellt hast und dass du das auch mit uns getan hast, im Geistlichen, dass du uns geistlich aus dem Tod ins Leben gerufen hast, in deine Gemeinschaft, dass du uns deinen Heiligen Geist ins Herz gegeben hast, auf dass das Leben in uns ist und dass du so in uns und durch uns wirken kannst. Und ich lobe dir den Preis, die das Totenauferweckung wir alle noch erleben werden, dass wir, wenn diese Welt vorbei ist und wir gegangen sind von dieser Welt, dass du uns auferwecken wirst. Und dass wir die Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit dir erleben werden dürfen. Und ich bitte, dass du uns auf diesem Weg behältst und weiterführst. Und in diesem Sinne vertrauen wir drauf und wir loben und wir preisen die Vater. Und ich segne jetzt euch alle in der kommenden Woche mit der Freude an Gott und seiner unglaublichen Kraft und Macht und seinen Möglichkeiten. Ja, dass wir mehr und mehr diese Allmacht Gottes erkennen und in diesem Bewusstsein leben. Und damit, ja, segne ich uns in Jesu Namen. Amen.